Ja, ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Ich war schon im Christustreff am Sonntag, aber noch nie hier am Donnerstag. Also das Thema wurde für mich ausgesucht, die Bibel ist voller Andersartigkeit. Eine echte Herausforderung. Ich soll Ihnen jetzt sagen, dass die Bibel so anders ist, dass Sie sie gar nicht verstehen können. Äußerst motivierende Vorgabe. Also ich fange mal an mit dieser Aussage, diesem Vergleich, den wir wohl auch alle kennen. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an dich, meine erste Folie, genau. Und so erleben wir das doch auch oft, oder? Durch die Bibel spricht Gott als ein liebender Vater zu mir persönlich. Aber wer sich mit der Bibel ein bisschen mehr beschäftigt, der stellt schnell fest, das ist ein ziemlich seltsamer Liebesbrief. Denn das meiste da drin spricht gar nicht von mir, sondern von wildfremden Menschen und irgendwelchen trockenen Dingen wie Vorschriften, Stammbäumen und theologischen Fragen. Und manches in diesem Liebesbrief ist so befremdlich, dass ich regelrecht hoffe, dass es nicht für mich geschrieben wurde. Und um dies Befremdliche in der Bibel geht es mir heute Abend hier. Denn Andersartigkeit der Bibel meint nicht nur, dass die Geschichten in exotischen Ländern spielen und dass über der Bibel ein multikultureller Flair liegt. Das alles stimmt auch. Aber Andersartigkeit ist eben noch mehr. Und so komme ich jetzt schon zu meinem ersten Punkt. Ich habe nur zwei. Also mein erster Punkt. Die Bibel ist voller Andersartigkeit um der anderen willen. Ja, Gott spricht zu mir ganz persönlich, aber er spricht auch ganz persönlich zu Milliarden anderer Menschen. Die Bibel ist auch Gottes Buch für andere Menschen und da meine ich so richtig andere. Andere Kulturen, andere Denkweise aus anderen Jahrhunderten, in anderen Lebensumständen und mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten. Und zu denen allen spricht Gott in einem Buch. In uns Bewohnern des Westens ist irgendwie zutiefst die Überzeugung verankert, die Welt drehe sich um uns hier und heute. Darum gehen wir auch so selbstverständlich davon aus, dass der christliche Glaube und die Bibel für uns geschaffen worden seien. Darüber vergessen wir leicht, dass die Bibel uns nicht mehr gehört als allen anderen Völkern. Und zunächst einmal wurde sie nicht mal für uns geschrieben. Das Andersartige und Befremdliche in der Bibel konfrontiert uns dann in heilsamer Weise mit dieser Wahrheit. Die Bibel gehört nicht nur uns. Sie ist Gottes Buch für die Völker der Welt. Platt gesagt, die Bibel ist für mehr Leser geschrieben als für dich und deine Gemeinde. Und darum tun wir gut daran, uns die Bibel etwas demütiger und auch staunender anzueignen. Und wenn wir in einem interkulturellen Kontext gemeinsam die Bibel lesen, dann hilft das zu solcher Demut und solchem Staunen. Denn da erschließt sich uns eine ganz neue Relevanz und die Botschaft der biblischen Texte in ihrer ganzen Vielfalt. Denn Menschen anderer kultureller Prägung reagieren auf manche Texte eben anders. Und zwar reagieren sie anders, weil ihnen entweder manches in der Bibel viel vertrauter ist als uns oder weil es ihnen viel fremder ist. Und das möchte ich an einer sehr befremdlichen Geschichte aus dem Alten Testament mal näher zeigen. Es ist einer der Texte, die ich regelmäßig in Taiwan mit den Theologiestudenten dort durchnehme. Es ist die Geschichte aus Genesis 38, die Geschichte von Juda und Tamar. Diese Geschichte ist Teil der Geschichten von Jakobs Söhnen. Sie erinnern sich vielleicht, Jakob ist der Mann mit 12 Söhnen, von denen sich die 12 Stämme Israels ableiten. Und Juda war einer dieser Söhne, und zwar einer, der im Laufe der Geschichte Israels eine wichtige Rolle spielen wird. Denn aus seinem Stamm kommen die Könige Israels. Und in dieser Geschichte, Genesis 38, erfahren wir nun die Anfänge des Königsstammes Juda. Und daran geschieht einiges, was nicht nur für uns befremdlich ist, sondern zunächst auch einmal für meine Studenten in Taiwan. Denn auch Taiwan ist eine moderne Demokratie, technisch hochentwickelt und in vielen gar nicht so viel anders als das Leben hier. Aber der kulturelle Hintergrund da, nämlich die chinesische Kultur, ist in manchem dichter an den kulturellen Hintergrund biblischer Geschichten. Und das macht es dort manchmal einfacher, sich in das Geschehene hineinzudenken und hineinzufühlen. Da sind 4 Punkte, die das Leben von Juda und Tamar in Genesis 38 prägen und die ganz ähnlich auch die chinesische Tradition prägen. Und diese Punkte sind bis heute in Taiwan im Denken und Fühlen vieler Menschen präsent, wenn natürlich auch in unterschiedlichem Grad. Diese 4 Punkte auf der nächsten Folie sind: Ich bin nur jemand, weil ich zu einer Familie gehöre. Und diese Familie setzt sich über Söhne fort. Alle Macht liegt bei dem Familienoberhaupt und dem erstgeborenen Sohn. Und jetzt die Folge für Frauen. Frauen erhalten nur als Mütter von Söhnen eine bleibende Stellung in einer Familie. Und nun zur Geschichte. Das Ganze beginnt so. Juda zieht von seinem Vater fort und wird damit zum Oberhaupt, zum Patriarchen über seine eigene Familie. Er heiratet, bekommt 3 Söhne und als der Älteste herangewachsen ist, sucht er für eine Frau, eben diese Tamar. Halten wir uns mal die 4 Punkte aus Tamars Welt vor Augen, dann ist klar, Heirat ist hier keine private Liebesangelegenheit. Die glich eher einer Geschäftsbeziehung zwischen Familien oder aus der Sicht der Frau. Sie diente ihrer Existenzsicherung und zwar im allertiefsten Sinne. Denn wer sie, diese Frau, ist, ihre Identität, hing davon ab, in welcher Familie sie welchem Sohn welches Kind gebären wird. Welche Familie ist das, in die Tamar hier kommt? Das ist eine gut vernetzte, relativ wohlhabende Familie von Halbnomaden. Und die ganz große Stärke und Ressource dieser Familie von Juda lag in ihrer Überzeugung, dass ihr Gott sie zu den Besitzern dieses Land machen würde. Die ganze Identität der Familie von Juda und seinen Brüdern hing an ihrem Glauben, an den einen allmächtigen Gott, der ihren Vorfahren Abraham auserwählt hatte, um an seine Nachkommen vor aller Welt die Macht von Gottes Segen zu zeigen. In dieser Familie wurde Tamar nun einem Erstgeborenen gegeben, also einem Mann, der Anspruch auf eine Führungsposition in dem auserwählten Volk hatte. Und als Ahnen dieser Erstgeborenenlinie würde Tamar ein wichtiger Platz in der Familie gehören und damit ein fester Anteil an der Verheißung und den Segnungen des allmächtigen Gottes. Das war ihre Hoffnung. Doch die Ehe blieb ohne Kinder und dieser älteste Sohn stirbt, das heißt für Tamar, aus der Traum von einem Platz in dieser Familie. Die Linie des Erstgeborenen schien ausgestorben, ehe sie richtig begonnen hatte. Aber aufgrund der hohen Bedeutung von Söhnen für die Weiterexistenz der Familie gab es für solche Fälle eine Regelung, nämlich, dass der nächstälteste Sohn die Witwe seines kinderlosen Bruders zur Frau bekommt und dass dann der erstgeborene Junge aus dieser Ehe als Sohn des ältesten Sohns galt. Also gab Juda seine Schwiegertochter Tamar den 2. Sohn. Dieser hatte aber keinerlei Interesse daran, die Linie des erstgeborenen Bruders am Leben zu halten. Also betrog er Tamar um ihr Recht. Die Bibel schreibt unmissverständlich, immer wenn er mit der Frau seines Bruders Geschlechtsverkehr hatte, ließ er den Samen auf die Erde fallen und verderben, damit er seinem Bruder nicht Nachkommen verschaffe. Auch dieser 2. Sohn verstarb relativ jung und ohne Kinder. Also hätte Tamar nun den 3. und jüngsten Sohn zur Frau gegeben werden müssen. Aber Juda zögerte, denn er dachte, diese Frau bringt Unglück über ihre Männer. Und zum Sohne gebären schien sie gar nicht geeignet. Ich denke mal, der 2. Sohn wird Juda nicht darüber aufgeklärt haben, wieso Tamar nicht von ihm schwanger wurde. Also vertröstete der Juda seine Schwiegertochter Tamar. Sie solle warten, bis der 3. Sohn etwas älter sei. Er hoffte wohl, das Dilemma irgendwie aussitzen zu können. Also lebte Tamar im Wartestand wieder bei ihren Eltern, unterstand aber Judas Autorität, denn sie war so etwas wie die Verlobte seines 3. Sohnes und die potenzielle Wiederbeleberin der Linie seines Erstgeborenen. Soweit erstmal diese Geschichte. Solche Geschichten meine ich mit befremdlich. Das alles ist doch weit weg von unserem Erleben. Das hoffe ich jedenfalls für euch. Und auf welchen geistlichen Sinn das Ganze hinausläuft, ist nicht gerade ersichtlich. Und dieser geistliche Sinn ist auch für meine Studenten in Taiwan nicht unmittelbar ersichtlich. Aber das, was hier passiert zwischen Judah und Tama, das ist gar nicht so weit weg von der Lebensrealität in Taiwan, wie von unserer Lebensrealität. Denn dass Heirat und Kinderkriegen kein Privatvergnügen ist, sondern eine Familienangelegenheit, das prägt zumindest unterschwellig noch viele Familien. Ich habe mehrere Freundinnen, die sich erst einmal einem medizinischen Fruchtbarkeitstest unterziehen mussten, ehe sie als potenzielle Schwiegertöchter in die Auswahl kamen. Rechtlich gehören die Kinder immer zur Familie des Mannes. Und bis weit in christliche Kreise hinein betrachtet manche Großmutter besonders die Schwiegertochter mit Wohlwollen, die den Stammhalter geboren hat. Denn das ist ein offensichtlicher Segen Gottes. Und darum, jede Frau, die in einer von Ehre und Schande geprägten Familienkultur lebt, die weiß unmittelbar, wie schmerzhaft sich die Situation anfühlt, in der Tama hier lebte. Statt der ersehnten Ehrenstellung in der Familie nun die Schande als Ursache für das Aussterben von 2/3 der Nachkommenschaft Judas dazustehen. Wem solches Denken vertraut ist, dem sticht dann aber beim Bibellesen umso mehr ins Auge, dass die Bibel Gottes Wort in Vers 7 und 10 ganz deutlich sagt, beide Söhne Judas starben, weil sie taten, was Gott missfiel. Es war nicht Tamas Schuld. Gott sieht die Wahrheit und er sorgt dafür, dass die Wahrheit in seinem Wort für alle Ewigkeit festgehalten wird. Gottes heiliges Buch richtet Tamas Ehre wieder auf. Und ich habe selbst erlebt, wie allein diese Tatsache Menschen in ähnlichen Lebenssituationen ganz tief getröstet hat. Weiter in der Geschichte. Die Jahre vergingen und Tama merkte, dass Judah sie täuschte. Er hatte nicht wirklich vor, sie seinen dritten Sohn zur Frau zu geben. Nun würden wir denken, pfeif auf diese Sippschaft und such dir einen anständigen Mann. Aber die Spielregeln waren damals eben anders. Zum einen war Tama offiziell immer noch mit dem dritten Sohn verlobt und damit nicht frei zu heiraten, wen sie wollte. Zum anderen, und das ist das Wichtigste, wollte sie nicht zu einer anderen Familie gehören. Sie hielt fest an ihrem Recht auf einen fest verankerten Platz in Judas Familie. Und der Grund war sicherlich nicht, dass das so eine nette Familie war, sondern was für Tama zählte, war ein fester Platz in der Familie, die Gott für seine Verheißung und seinen Segen auserwählt hatte. Und das hatte für diese Frau höchste Priorität. Also kämpft sie im Folgenden ihrer ganzen Existenz um diese Zugehörigkeit. Sie macht einen kühnen und sehr befremdlichen Plan. Judas Frau war gestorben, also ging Judah mit einem Kollegen zur Schafschuhe in die nächste größere Stadt. Das müssen wir uns als ein großes Event mit dazugehörigem Vergnügungsprogramm vorstellen. Ich lese die weitere Geschichte einfach mal so vor, wie sie dasteht, nur ganz leicht gekürzt. Kapitel 38, die Verse 14 bis 27. Da zog Tama ihre Witwenkleider aus, legte einen Schleier über und verhüllte sich, dann setzte sie sich an den Ortseingang. Judah sah sie und hielt sie für eine Dirne. Sie hatte nämlich ihr Gesicht verhüllt. Da bog er vom Weg ab, ging zu ihr hin und sagte, lass mich zu dir kommen. Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, was gibst du mir, wenn du zu mir kommen darfst? Er sagte, ich würde dir ein Ziegenböckchen von der Herde schicken. Sie entgegnete, du musst mir aber ein Pfand da lassen, bis du schickst. Da fragte er, was für ein Pfand soll ich dir da lassen? Deinen Siegelring an der Schnur und den Stab in deiner Hand, antwortete sie. Er gab es ihr. Dann ging er zu ihr und sie wurde von ihm schwanger. Sie stand auf, ging weg, legte ihren Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Juda schickte einen Freund, um das Pfand aus der Hand der Frau zurückzuerhalten. Aber er fand sie nicht. Juda antwortete, soll sie es behalten. Ich habe ja dieses Böckchen geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Nach etwa 3 Monaten meldete mein Juda, deine Schwiegertochter Tama hat Unzucht getrieben und ist davon schwanger. Da sagte Juda, führt sie hinaus. Sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Auch ließ sie sagen, sieh genau hin. Wem gehören der Siegel denn mit der Schnur und dieser Stab? Juda schaute sich genau an und gab zu, sie ist mir gegenüber im Recht, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht zur Frau gegeben habe. Als sie gebar, waren es Zwillinge, 2 Söhne. Was für eine Geschichte. So was steht in unserem heiligen Buch. Auf der einen Seite haben wir Tama, die sich über alle moralischen Regeln hinwegsetzt, von ihrem Schwiegervater eine Schwangerschaft erschleicht und dann mit 2 Söhnen belohnt wird. Auf der anderen Seite Juda, der mit aller Selbstverständlichkeit zu einer Prostituierten geht, sich für einen anständigen Mann hält, da er ja bereit ist, für Sex gut zu bezahlen. Aber seine schwangere Schwiegertochter verurteilt er auf der Stelle mit aller Härte zum Tod durch Verbrennen. Man könnte schreien angesichts der Ungerechtigkeit zwischen dem allmächtigen Patriarchen und den Frauen der Familie. Aber wer von solcher Denkweise, solchen Lebensumständen existenziell betroffen ist, der schreit nicht laut, der schluckt betroffen. Aber dem fällt dann auch umso mehr auf, wie ehrlich und offen die Bibel das Verhalten des Stammvaters beschreibt. Jede menschliche Geschichte aus solchem Kulturkreis hätte dagegen eifrig hervorgehoben, dass der gute Mann von der listigen Frau getäuscht und verführt wurde und damit ja eigentlich ein Opfer sei. Nicht so die Bibel. Neutrale Beschreibung, kein Verschleiern, keine Beschönigung, kein Ansehen der Person. Und dann endet die Geschichte in letzter Minute mit einer dramatischen Wende, wirklich einer Wende um 180 Grad. Das allmächtige Familienoberhaupt Juda bekennt öffentlich, sie ist mir gegenüber im Recht. Und das heißt nicht nur, ich habe noch mehr Mist gebaut als sie. Das bedeutet, sie hat gerecht gehandelt, ich nicht. Ich bin schuldig. Das Stammesoberhaupt Juda, die unantastbare Respektperson, gesteht in aller Öffentlichkeit seine Schuld ein. Um dieses revolutionäre Geschehen in seiner ganzen Tiefe zu begreifen, muss man in einem Umfeld leben, das von Hierarchien geprägt ist. Und zugleich stellt er Tamas Ehre wieder her. Tama, die als Schandfleck der Familie galt. 2 kinderlose Ehen und nun schwanger durch Ehebruch. Aber Juda begreift, diese Frau hat unter Lebensgefahr die Familie seines erstgeborenen Sohnes am Leben erhalten, wofür eigentlich er als Patriarch hätte sorgen sollen. Und so sagt er vor allem, sie hat gerecht gehandelt. Und damit komme ich zu meinem 2. Punkt. Die Bibel ist voller Andersartigkeit um unseretwillen. Die Geschichte ist nicht nur uns fremd aufgrund des großen kulturellen Abstandes, sondern in gewisser Weise kann man sagen, je dichter der kulturelle Hintergrund für das eigene Leben ist, desto stärker tritt die Andersartigkeit hervor. Nämlich die Andersartigkeit zu allem, was menschlich gesehen in einem solchen Kontext normal wäre. So verstört es Leser in Taiwan noch mehr als uns, dass die Respektperson Juda so gar nicht als moralisches Vorbild taugt. Welches Volk überliefert denn solche Geschichten von den Urahnen seines Königshauses? Solche Geschichten über den Träger der Familienehre zu überliefern, das ist unmöglich. Das bringt Schande über die Familie. Auch wenn es historisch so passiert ist, würde man es etwas dezenter erzählen. Aber zugleich ehrt Gott dann gerade diesen Juden nur wenige Kapitel später damit, dass er der Stammvater des Königsstammes sein soll, des auserwählten Stammes, aus dem David, ja auch der Messias, kommen werden. Also bitte, welche Vorstellung von Gerechtigkeit wird in solchen Geschichten vermittelt? Die Geschichten von Gott mit den Menschen in der Bibel, die verlaufen ebenso ganz anders, als wir Menschen sie erzählen würden. Ganz egal, welche Kultur uns prägt. Wer zum Beispiel die meisten von uns gewohnt ist, in Kategorien von Recht und Ordnung zu denken, der fragt sich, war Tamas Verhalten denn nun richtig oder falsch? Wie waren denn damals die Gesetze und welche Gebote Gottes galten denn schon für sie? Meint Gott etwa auch, dass ihr Verhalten gerecht ist? Die Geschichte hier, da geht es aber um etwas anderes, um eine ganz andere Art der Gerechtigkeit. Nach menschlichem Recht wäre Juda tatsächlich schuldlos und Tamar todeswürdig. Doch als Juda Siegel und Stab betrachtet, da erkennt er nicht nur seinen Besitz wieder, da erkennt er sich selbst. Er sieht sich und sein Verhalten mit einem Schlag im Lichte von Gottes Gerechtigkeit. Und er erkennt zugleich in Tamas Verhalten ihr Ringen und ihren Anteil an der Verheißung Gottes. Hier ist diese Zugehörigkeit zu Gottes Familie so wertvoll, dass sie dafür alles einsetzt. Das meine ich mit dieser zweiten Art von Andersartigkeit. Die Bibel ist voller Andersartigkeit um unseretwillen. Und Gott sei Dank dafür. Denn in Geschichten wie in dieser lässt die Bibel alle menschlichen Denkgewohnheiten gegen die Wand fahren, damit wir merken, hier geschieht etwas, was mir fremd ist. Gott tut etwas ganz Neues. So zeigt uns die Geschichte von Juda und Tamar einen anderen Begriff von Gerechtigkeit, einen anderen Umgang mit Schuld und andere Maßstäbe für Ehre und Schande, anders als alles, was Menschen gewohnt sind. Und damit hilft die Bibel uns, ein neues Denken einzuüben, das nötig ist, um Gottes Evangelium von Jesus Christus begreifen zu lernen. Die Logik des Evangeliums ist nämlich jeder Kultur und jeder Generation fremd, weil Jesus so voller Andersartigkeit ist. Jesus, an dem die frommen Herren mit ihrem Gerechtigkeitsbegriff scheiterten. Und Jesus, der Prostituierte öffentlich als Vorbild ehrte, weil ihnen die Zugehörigkeit zu ihm mehr wert war als alles andere. Und darum möchte ich so abschließen, den Bibelvers, den ich auf meiner letzten Folie habe. Die Bibel ist voller Andersartigkeit, weil sie das Buch des Gottes ist, der sagt in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das Wort, das aus meinem Mund geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Danke, Herr, für dein Wort. Amen.